NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Der Streit um CETA. Heute verhandelte das Bundesverfassungsgericht über die Zulässigkeit des Freihandelsvertrages. Weniger Flüchtlinge. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ist deutlich zurückgegangen. Computer ins Klassenzimmer. Bundesbildungsministerin Wanka bietet den Bundesländern 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen an. Wie sinnvoll das ist, mit dieser Frage beschäftigt sich auch unser Kommentar. Der Bundesgerichtshof hebt die Freisprüche für Manager der HSA Nordbank an auf und der Bischof von Regensburg entschuldigt sich für die Missbrauchsfälle bei den Domspatzen. CETA und TTIP, das sind Abkürzungen, mit denen noch vor einem Jahr nur wenige etwas anfangen konnten. Inzwischen haben sie es auf der Liste der Hassbegriffe weit nach oben gebracht. CETA und TTIP stehen für die Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada und den Vereinigten Staaten. CETA soll in Kürze in Kraft treten. Vorher mussten sich aber heute noch die Richter am Bundesverfassungsgericht damit auseinandersetzen. Klaus Hempel fasst den Tag in Karlsruhe zusammen.
Ende des Monats soll auf einem Gipfeltreffen das Handelsabkommen mit Kanada unterzeichnet werden. Anschließend müssen noch die nationalen Parlamente der EU-Staaten zustimmen, auch der Bundestag. Das wird dauern. Bis dahin soll CETA allerdings schon vorläufig angewendet werden. Die Kläger wollen das verhindern. Eine von ihnen ist die Flötenlehrerin Marianne Grimmenstein-Ballas. Sie hofft, dass das Bundesverfassungsgericht ihrem Eilantrag stattgeben wird.
Dass die vorläufige Anwendung gestoppt wird. Mal schauen. Man ist jetzt im Gotteshalt, obwohl sie.
Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie befürchtet, dass mit der vorläufigen Anwendung vorschnell Fakten geschaffen werden, die sich nicht wieder korrigieren lassen.
Tatsächlich befürchten wir, dass wir aus dieser vorläufigen Anwendung nicht wieder rauskommen. Und hier geht es nicht um ein oder zwei Jahre, sondern vielleicht 5 oder 10 Jahre. Und das ist einfach nicht tragbar für uns.
Außerdem glaube er nicht an das Versprechen der Bundesregierung. CETA würde das Wachstum ankurbeln und zu mehr Wohlstand führen.
Der Vertrag bringt uns relativ wenig. Wenn man die wirtschaftlichen Prognosen der EU ernst nimmt, dann sind es in ein paar Jahren 20 Euro, die wir als Bürger mehr in der Tasche haben, einmalig. Also mein Jahreseinkommen steigt dann um ganze 20 Euro. Und dafür gehe ich doch solche Gefahren nicht ein, dass die Demokratie erodiert, dass ich Schiedsgerichte habe, die dann Milliardenzahlungen uns auferlegen können oder dass Umwelt oder andere Standards in Gefahr sind.
Besonders umstritten ist der geplante Investitionsgerichtshof, der im Zuge von CETA entstehen soll. Eine Art Schiedsgericht, vor dem Unternehmen Staaten verklagen können, wenn sie meinen, dass der Staat das Handelsabkommen verletzt hat. Klaus Ernst von der Fraktion der Linken im Bundestag, die ebenfalls gegen CETA geklagt hat, lehnt den Gerichtshof entschieden ab.
Die Schiedsgerichte bedeuten eine Paralleljustiz zu einem funktionierenden Justizwesen, das wir in Kanada, in Europa und auch in Deutschland haben. Es sind Sondergerichte, die nur Unternehmen zur Verfügung stehen. Die können dort auf entgangenen Gewinn klagen. Ein normaler Bürger kann so ein Unternehmen eben nicht verklagen, wenn es Umwelt verseucht oder ähnliche Dinge macht.
Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist nach Karlsruhe gereist, um das Abkommen zu verteidigen. Den Vorwurf der Kläger, dass der Bundestag bei CETA viel zu wenig eingebunden wurde und dem Abkommen damit die demokratische Legitimation fehle, wies er entschieden zurück. Über kein Thema sei im Parlament so häufig gestritten worden wie über CETA und TTIP, dem geplanten Handelsabkommen mit den USA. Gabriel warnte eindringlich davor, CETA zu Fall zu bringen.
Für Europa wäre es eine Katastrophe. Und deswegen kann man nur sagen, das ist ja etwas, was über die Frage entscheidet, ob Europa international als Handelspartner noch ernst genommen wird. Wenn wir es nicht mal hinbekommen würden, mit Kanada ein Abkommen zu schließen, sozusagen ein wirtschaftlich eher kleines Land, das uns so nahe steht wie manche Mitgliedstaaten in der Europäischen Union uns nicht nahestehen, das wäre schon ein Signal, das niemand verstehen würde. Aber ich bin auch sicher, wir kriegen es hin.
Das wird allerdings nur gelingen, wenn auch das Bundesverfassungsgericht mitspielt. Während der heutigen Verhandlung war nicht erkennbar, zu welcher Entscheidung die Richter tendieren. Morgen um 10 Uhr will der zweite Senat sie bekannt geben.
Die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration sehen langsam Licht am Ende des Tunnels. Lange war das Bundesamt ein Symbol dafür, was alles nicht funktioniert in Deutschland. Tausende von Flüchtlingen bekamen noch nicht einmal einen Termin, um ihren Asylantrag abzugeben, weil die Mitarbeiter nicht hinterherkamen. Aber so langsam entspannt sich die Lage. Das verkündeten heute Innenminister de Maizière und der Chef des Bundesamtes Weise in Berlin. Anna Engelke berichtet.
Die gute Nachricht verkündete Bundesinnenminister Thomas de Maizière zuerst. Es sei gelungen, die Zahl der Flüchtlinge, die bisher in diesem Jahr nach Deutschland gekommen seien, erheblich zu reduzieren. In den ersten drei Quartalen, also bis zum 30. September, seien es 213.000 Geflüchtete, so der CDU-Minister, der sich insgesamt sehr zufrieden zeigte.
Es ist gelungen, in die Verfahren Steuerung und Ordnung zu bringen. Die Trendwende im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist erreicht. Bei alledem hat die Sicherheit Vorrang.
In den ersten 9 Monaten dieses Jahres haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamtes über 460.000 Asylentscheidungen getroffen. Ein beachtlicher Anstieg von 165% im Vergleich zum Vorjahr, so Bundesinnenminister de Maizière. Allein im September seien knapp 70.000 Asylanträge bearbeitet worden. So viele wie noch nie in einem Monat. Dennoch räumte der Chef des Bundesamtes, Frank-Jürgen Weise, ein:
Wir haben diese über 460.000 Entscheidungen getroffen, kommen damit dem Ziel nahe, verfehlen allerdings das, was ich mir selber vorgestellt habe, dass wir alle Rückstände dieses Jahr abbauen können.
Der Berg unerledigter Asylanträge ist auf 579.000 Verfahren angewachsen. Weise hofft, dass sein Amt die Altfälle im ersten Quartal des nächsten Jahres abgearbeitet haben wird. Journalisten nutzten die Vorstellung der neuesten Asylzahlen, um Bundesinnenminister de Maizière zu dem Fall des in Leipzig festgenommenen mutmaßlichen Terroristen aus Syrien zu befragen. Und vor allem dazu, warum er bisher noch nicht den syrischen Flüchtlingen gedankt habe, die ihren Landsmann gefesselt der Polizei übergeben hatten. Der CDU-Politiker nutzte die Gelegenheit, um dies nachzuholen.
Wenn Menschen, die bei uns leben, bei öffentlichen Fahndungsaufrufen den Sicherheitsbehörden helfen, und das möglicherweise auch unter Inkaufnahme der Gefahr für sie selbst, dann verdient ein solches Verhalten Lob und Anerkennung.
Zu der Forderung, den 3 syrischen Asylbewerbern doch endlich den Flüchtlingsstatus zuzuerkennen, sagte de Maizière, das sei schon längst geschehen. Inwieweit sie das Bundesverdienstkreuz bekommen sollten, ließ der Minister offen. Es stehe jedem frei, sie dem Bundespräsidenten dafür vorzuschlagen.
Smartboard statt Schultafel und Tablets statt Schreibheft. So sieht es aus, das Klassenzimmer der Zukunft. Und in einigen deutschen Schulen gibt es sogar schon, aber immer noch viel zu selten, findet Bundesbildungsministerin Wanka und will deshalb den Bundesländern viel Geld zur Verfügung stehen. Aber nicht alle sind begeistert, Bettina Nutz berichtet.
Die Bundesbildungsministerin ist von Hause aus Mathematikerin und da, gibt Johanna Wanka zu, ist sie in der Lehre manchmal noch ziemlich oldschool. Smartphone hin, Tablet her, Wanka hat ein Faible.
Für Kreide und Tafel, das ist in der Mathematik immer noch, da kapiert man am besten, wenn man eine Idee entwickelt, besser als PowerPoint an die Wand zu werfen. Das ist so.
Aber die CDU-Politikerin hat sich nach eigenen Worten überzeugen lassen, vor ernstem Hintergrund. Denn gerade in den Schulen sind digitale Klassenzimmer vielerorts mehr Wunsch als Wirklichkeit. Und Studien zeigten die Folgen. Anders als vermutet hätten die neuen Möglichkeiten im und mit dem Netz nicht etwa mehr Bildungsgerechtigkeit geschaffen, sondern weniger, sagt Wanka. Deutschland müsse jetzt einen großen Sprung voranmachen, hin zur digitalen Wissensgesellschaft für alle.
Kluge Software, Lernsoftware, kann enorm viel dazu beitragen, dass man sehr stark auf ganz individuelle Schülerpersönlichkeiten eingeht. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten maximale Chancen haben.
Also Kreide und Tafel AD, maximale Chancen erreichen durch mehr und gerechtere Versorgung mit IT-Werkzeug und entsprechend angepassten Lerninhalten. 5 Milliarden Euro in den Jahren bis 2021 will die CDU-Ministerin den Ländern zuschießen für bestimmte Investitionen.
Das heißt also WLAN-Ausleuchtung, das heißt Breitbandeinschluss, das heißt Geräteausstattung. Und gedacht ist an alle Schulen, ab Grundschule. Das heißt natürlich auch Förderschulen, das heißt auch Hauptschulen, das heißt insbesondere auch Berufsschulen. Und es geht nicht nur um staatliche, sondern ich würde das dann auch, jedenfalls ist die Vorstellung jetzt, wir müssen es ja verhandeln, auch für private Schulen möglich machen.
Anders gesagt, der Bund liefert so die die Hardware. Die Länder, die eigentlich für Bildungspolitik zuständig sind, müssten sich im Gegenzug verpflichten, die Software zu liefern. Sie müssten digitale Bildung umsetzen, auch die Lehrer entsprechend aus- und weiterbilden und schließlich technische Standards aufbauen, die bundesweit gleich sind. Dass die nicht zuständige Bundesministerin den Ländern überhaupt einen solchen Plan vorlegen kann, dafür hat Wanka einen Passus in der Verfassung genutzt, der die Zusammenarbeit mit dem Bund in der Informationstechnik erlaubt. Und so spricht sie zwar weiter vorsichtig von einem Vorschlag, der aber den Ländern Druck machen dürfte.
Das ist ein ganz konkretes Angebot, muss man jetzt verhandeln. Und das lässt sich eben umsetzen. Dazu brauche ich nicht große Luftschlösser, wir wollen Grundgesetz ändern, was ja sehr umstritten ist bei den Ländern, sondern das wäre im Rahmen dessen, was jetzt rechtlich da ist, möglich und machbar.
Möglich und machbar, ja, sagen die Länder zu Wankas Digitalpakt mit einem dicken Aber versehen. So freuen sich Nordrhein-Westfalen und Hamburg, dass Bewegung in das wichtige Thema komme. Doch es brauche eine nachhaltige Strategie und weitere Schritte. Und die, das weiß auch die Bildungsministerin, werden wohl erst nach den Bundestagswahlen kommen können.
Das digitale Klassenzimmer und das Angebot von Bildungsministerin Wanka, das ist auch das Thema unseres Kommentars von Dagmar Pepping.
Die Vorstellung ist wahnwitzig. In einer Schule, egal ob in Berlin oder Pusemuckel, nutzen Schüler und Lehrer im Unterricht kostenfreies, schnelles WLAN. Gleichzeitig fällt der Putz von der Decke und in den Toiletten schimmelt es. Willkommen in der Bildungsrepublik Deutschland. Experten beziffern den Sanierungsstau in den Schulen auf mehr als 30 Milliarden Euro. Der Bund könnte finanziell helfen. Er darf es aber nicht. Der Grund: das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich, geregelt im Grundgesetz. Ergebnis eines Kuhhandels bei der Föderalismusreform 2006 und der wohl größte Fehler in der Bildungspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Wegen dieses Blödsinns muss Bundesbildungsministerin Johanna Wanka einen Kniff nutzen, damit sie den Ländern 5 Milliarden Euro für Computer, Breitbandanbindung und WLAN überhaupt anbieten kann. Artikel 91c des Grundgesetzes, der eine Kooperation im IT-Bereich erlaubt. Die 5 Milliarden des Bundes wären gut angelegtes Geld. Die digitale Revolution verändert in atemberaubender Geschwindigkeit die Art, wie wir leben, lernen und arbeiten. Schon in der Grundschule müssen die Kinder an diese digitale Welt herangeführt werden. Ich rede hier nicht über Informatik als Pflichtfach, sondern über gute Lernsoftware, die auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Schüler eingeht, oder Bildungsangebote in einer Cloud, auf die jede Schule zugreifen kann. Grenzenloses Lernen auf dem Fundament kluger pädagogischer Konzepte. Denn Technik ist kein Selbstzweck. Da hat Bildungsministerin Wanka vollkommen recht. Ebenfalls zwingend notwendig, Lehrer, die für die Herausforderungen und die Chancen dieser digitalen Bildungswelt ausgebildet sind und, ganz wichtig, ausreichend Zeit für guten Unterricht haben. Der digitale Wandel ist unaufhaltsam. Die Vogel-Strauß-Methode funktioniert nicht. Deshalb, wir brauchen dringend mehr Geld für digitale Bildung an den Schulen. Die 5 Milliarden des Bundes können erst der Anfang sein. Weitere Finanzupdates müssen folgen. Nicht nur für die Computer. Die Länder sollten schnellstens auf das Angebot des Bundes eingehen. Die Eitelkeit von Länderfürsten hilft nicht weiter, wenn die Kassen leer sind. Also weg mit dem unsinnigen Kooperationsverbot. Sonst sitzen die Schüler bald mit dem neuesten Laptop im Unterricht und der Wind pfeift weiterhin durch undichte Fenster.
Das war ein Kommentar von Dagmar Pepping. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mittwoch ist der Tag des Bundeskabinetts. Vormittags treffen sich die Mitglieder der Bundesregierung regelmäßig und bringen ihre Gesetze auf den Weg. Heute wurde eine Steuersenkung für Familien mit Kindern beschlossen. Außerdem sollen Einwanderer aus EU-Staaten erst nach 5 Jahren ein Anrecht auf Sozialhilfe haben. Bisher hatten EU-Ausländer dieses Recht schon nach einem halben Jahr. Und drittens will die Bundesregierung das Mandat der Bundeswehr im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat erweitern. Und das ist gar nicht so unumstritten, wie es sich anhört. Christoph Prössl berichtet.
Die Bundeswehr ist mit rund 500 Soldatinnen und Soldaten am Einsatz gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak beteiligt. 6 Tornados sollen Stellungen des IS und Bewegungen auf dem Boden aufklären. Ein Tankflugzeug der Luftwaffe hilft verbündeten Staaten. Eine Fregatte begleitet den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle. Die Bundesregierung hat das Mandat dafür um ein Jahr verlängert und erweitert. Jetzt sollen auch noch AWACS-Aufklärungsflugzeuge der NATO mit deutschen Soldaten an Bord dazukommen. Regierungssprecher Steffen Seibert.
Also dieser militärische Einsatz ist natürlich eingebettet in einen breiten politischen Ansatz, sowohl in Syrien als auch im Irak und in der Region, mit dem Ziel, den Terror des IS energisch und entschlossen weiter zu bekämpfen und einzudämmen und so zu einer politischen Friedenslösung in Syrien wie zur politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung des Irak beizutragen.
Die Bundesregierung spricht von einer Bedrohung, die vom IS ausgehe und Europa betreffe. Dies hätten Anschläge in Frankreich, Belgien, der Türkei und auch in Deutschland gezeigt. Das Mandat erlaubt die Entsendung von bis zu 1200 Kräften. Hier ist der neue Text unverändert. Die AWACS-Aufklärungsflugzeuge sollen den Luftraum über Syrien überwachen. Das tun bislang amerikanische Flugzeuge. Die AWACS-Maschinen der NATO sammeln Daten und geben sie in Echtzeit weiter. Dazu fliegen sie über dem Mittelmeer oder über der Türkei. Ihr Radar reicht 400 Kilometer weit. Den Einsatz haben die Staats- und Regierungschefs der NATO in Warschau beschlossen. Die NATO wird zunächst eine Maschine an die türkische Luftwaffenbasis Konya entsenden. Eine zweite soll einsatzbereit gehalten werden. Die deutschen Tornados sind in Incirlik stationiert. Abgeordnete des Bundestages hatten damit gedroht, die Mandatsverlängerung abzulehnen, wenn sie nicht die deutschen Soldaten in der Türkei besuchen dürfen. Die türkische Regierung hatte dies zunächst abgelehnt. Hintergrund: der Streit um eine Resolution des Deutschen Bundestages, in dem die Vertreibung und Tötung von Armeniern vor mehr als 100 Jahren als Völkermord bezeichnet wird. Vor 2 Wochen durften die Obleute des Verteidigungsausschusses nach Incirlik reisen. Die Linkspartei will gegen die Mandatsverlängerung stimmen. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu.
Der Kampf gegen den IS als ein nahezu rein militärischer Kampf kann nicht gewonnen werden, wenn nicht die anderen Rahmenbedingungen mit beachtet werden. Dazu gehört eben Abschneiden des Finanzstroms. Dazu gehört, dass die Grenzen dicht gemacht werden für den personellen Nachwuchs des IS aus Europa, aus den anderen arabischen Ländern. Dazu gehört nach wie vor auch die materielle Versorgung des IS mit Waffen und so weiter und so fort, die über Umwegen dorthin kommen.
Außerdem hat die Linkspartei verfassungsrechtliche Bedenken. Im Sommer reichte die Fraktion bereits Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Eine Entscheidung des Gerichts steht aus.
Es ist das Mantra der britischen Premierministerin Theresa May. Brexit means Brexit, also in etwa der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union kommt bestimmt. Aber wie dieser Ausstieg nun aussehen soll, darüber hört man nur wenig. Das Einzige, was Theresa May zu entlocken war, ist, dass das Kündigungsschreiben bis Ende März in Brüssel ankommen soll. Kein Wunder, dass die Abgeordneten im Parlament in London heute einige Fragen hatten.
We've probably never seen such a set of significant decisions as are going to be made in this period since the end of the Second World War.
Die kommenden Entscheidungen über den Austritt aus der EU seien wohl die bedeutendsten für das Land seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, erklärte Keir Starmer, der für die Brexit-Fragen zuständige Sprecher der Labour-Opposition. Er drängt darauf, dass das Parlament in allen Fragen des EU-Austritts ein Mitspracherecht haben müsse. Zum einen, bevor die Regierung das Kündigungsschreiben in Brüssel nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages überreiche. Zum anderen aber auch während des gesamten Verhandlungsprozesses. Er habe akzeptiert, dass das Referendum am 23. Juni der Regierung ein Mandat für den Austritt erteilt habe, aber das Volk habe darin nicht die Bedingungen des Austritts festgelegt, so Starmer.
I have accepted, I've stood here and accepted, there's a mandate for exit. There is no mandate.
Die Regierung will das Parlament aber erst einmal raushalten. Vor der Übergabe des Kündigungsschreibens in Brüssel, angekündigt für spätestens Ende März kommenden Jahres, werde es kein Votum des Unterhauses geben, so Brexit-Minister David Davis.
Article 50 sets out the process by which we leave the EU.
Das Volk hat entschieden, den Austritt in Gang zu setzen. Jetzt ist das der Job der Regierung, gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags. Der frühere Oppositionsführer Ed Miliband warf der Regierung vor, das Votum des Parlaments zu fürchten. Denn im Unterhaus werde es keine Mehrheit für den von der Regierung angestrebten sogenannten harten Brexit geben.
They don't believe there is a majority for hard Brexit in this House of Commons. And so the thing they are desperate to avoid at all costs is getting the consent of this House.
In diesem Ringen zwischen Parlament und Regierung geht es in der Tat längst nicht nur um das Prozedere, es geht auch um die Inhalte. Miliband will vor allem erreichen, dass Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU Mitglied im europäischen Binnenmarkt bleibt. Die Regierung dagegen wolle nur die Zuwanderung begrenzen, egal ob dabei dann die Wirtschaft über die Wupper gehe.
We should do everything we can to stay members of the single market, but we should also seek adjustments to freedom of movement. Now the government's position is the opposite, which is the only thing that matters is immigration, and never mind if our economy goes off a cliff.
Die heutige Debatte wird keine unmittelbaren Konsequenzen haben. Interessant war sie aber vor allem, weil sie tiefe Risse in der konservativen Regierungspartei zeigte. Denn auch mehrere Konservative griffen ihre Regierung frontal an. Claire Perry zum Beispiel forderte Theresa May und ihre Minister auf, überholte ideologische Positionen hintanzustellen und britische Arbeitsplätze zu sichern.
What he should be setting out is quite clearly how we are going to protect British jobs and businesses and put ideology in the past where it belongs.
Jens-Peter Marquardt berichtete aus London. In den Vereinigten Staaten kann man gerade beobachten, wie eine alte politische Partei zerbröselt. Geschafft hat das der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Nachdem seine sexistischen Äußerungen aus dem Jahr 2005 bekannt geworden waren, wenden sich immer mehr Repräsentanten der Republikaner von ihm ab. Und Trump schlägt zurück. Rolf Büllmann berichtet.
Das Parteiestablishment der Republikaner hat sich von Anfang an schwer getan mit dem Außenseiter Donald Trump. Doch für viele ist nach Trumps letztem Skandal mit den sexistischen und vulgären Äußerungen aus Skepsis echte Ablehnung geworden. Und das haben sie auch offen mitgeteilt. Trump hat daraufhin das getan, was er in solchen Situationen fast immer tut. Er hat zurückgeschlagen. Zuerst im Kurznachrichtendienst Twitter, dann bei Fox News. Endlich sei er von seinen Ketten befreit, sagte er. Die Ketten sind die schwachen und ineffektiven Establishment-Leute in der Partei, Senatoren, Abgeordnete, Paul Ryan. Paul Ryan ist der Sprecher des Abgeordnetenhauses und damit der ranghöchste Republikaner in Washington. Er hatte angekündigt, Trump nicht mehr verteidigen zu wollen und hatte seinen Abgeordneten mehr oder weniger deutlich gesagt, dass er auch von ihnen nicht mehr erwartet, dass sie Trump unterstützen, solange sie nur wiedergewählt werden. Seine offizielle Unterstützung für Trump hat Ryan aber nicht zurückgezogen. Was dem politischen Gegner, in diesem Fall Präsident Obama, eine Steilvorlage lieferte.
You can't repeatedly denounce.
So geht es nicht, dass man immer wieder die Aussagen von jemandem kritisiert, aber dann sagt, ich bin trotzdem dafür, dass er zur mächtigsten Person der Welt gewählt wird.
The most powerful person on the planet.
Die Demokraten wittern ihre Chance und sie wittern die Schwäche einer in sich gespaltenen republikanischen Partei. Während bei den Demokraten alle großen Namen Obama, Biden, Sanders, Bill Clinton, Gore Wahlkampf machen für ihre Kandidatin, ist der Riss zwischen Trump und seiner Partei wohl nicht mehr zu überbrücken. Beim ersten Zeichen von Problemen rücken sie ab von mir. Ich würde mit den meisten von denen nicht im Schützengraben sein wollen, vor allem nicht mit Ryan. Sagt Trump und legt noch nach. Senator John McCain, vor 8 Jahren selber Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hat erklärt, er könne nicht für Trump stimmen. Weil er ja noch nie zuvor gepfefferte Sprache gehört hat. Ausgerechnet McCain, der das dreckigste Mundwerk im ganzen Senat hat. In den amerikanischen Medien ist nun vom Bürgerkrieg in der republikanischen Partei die Rede, davon, dass es keine Möglichkeit mehr gebe, bis zur Wahl den Graben aufzufüllen, der sich aufgetan habe. Und es macht auch keine der beiden Seiten den Eindruck, das schaffen zu wollen. Für diejenigen, die vor Ort den Wahlkampf machen, ist das eine Katastrophe. Matt Borger ist Parteichef der Republikaner in Ohio, einem der wichtigsten Swing States in den USA, also einer der wenigen Staaten, die den Ausschlag geben könnten bei der Präsidentschaftswahl. Er sagt, er habe Trump schon mehrere Male davor gewarnt, Angriffe auf die eigene Partei zu fahren. Damit besänftige der Kandidat zwar seine glühendsten Anhänger, sagt Borgia im Sender CNN, aber
he needs to know that elections aren't about getting the same people to like you more. Elections are about getting more people to like you.
Trump müsse verstehen, dass man Wahlen nicht gewinnt, indem man dieselben Leute dazu bringt, einen noch mehr zu mögen, sondern indem man mehr Menschen dazu bringt, einen zu mögen. Und genau das gelinge Trump gerade nicht.
Es war der Anfang vom Niedergang der angesehenen HSH Nordbank. Ihre Manager hatten vor 9 Jahren riskante Kreditausfallgeschäfte eingefädelt, die die Bank an den Rand der Insolvenz brachten. In einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht wurden die Manager vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Dieses Urteil wurde heute vom Bundesgerichtshof in Leipzig kassiert. Silvia Stadler berichtet.
6 frühere Manager der HSH Nordbank müssen sich erneut wegen Untreue vor Gericht verantworten. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hob heute die Freisprüche des Landgerichts Hamburg von Juli 2014 auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts. Die Richter erklärten, das Urteil der Vorinstanz sei nicht rechtsfehlerfrei, es weise Darstellungs- und Erörterungsmängel auf. Trotz 360 Seiten Urteilsbegründung sei nicht nachvollziehbar, ob am Landgericht ausreichend geprüft worden sei, dass die 6 Vorstandsmitglieder ihren Sorgfaltspflichten vor einem Finanzgeschäft ausreichend nachgekommen seien. Insbesondere hätten die Alarmglocken läuten müssen, so der Vorsitzende des BGH-Senats, weil eine Vorstandsvorlage den Zeitdruck bei einer Transaktion bereits gerügt hatte. Das Landgericht als Vorinstanz hatte zwar festgestellt, dass durch ein Finanzgeschäft des Vorstands der Bank 2007 ein Vermögensnachteil entstanden war. Die Pflichtverletzungen der 6 Angeklagten wurden aber als nicht gravierend eingeschätzt. Durch die damalige Finanztransaktion war der Bank ein hoher Millionenschaden entstanden, der sie später an den Rand der Insolvenz führte.
Stress ist offenbar eine Volkskrankheit. Gestern war bekannt geworden, dass schon Studenten in Deutschland unter der ständigen Anspannung leiden. Heute erschien eine Untersuchung, die sich mit dem Stresspegel der Erwachsenen beschäftigt. Carsten Zumack fasst die Ergebnisse zusammen.
Die Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland leidet unter Stress. Fast jeder 4. steht sogar häufig unter Strom, hat eine Studie der Techniker-Krankenkasse ergeben. Wichtigster Stressfaktor ist demnach der Job, gefolgt von hohen Eigenansprüchen und der Termindichte in der Freizeit. Fast jeder 3. Befragte gab an, beruflich ständig erreichbar zu sein, also auch nach Feierabend oder im Urlaub. Viele klagen darüber hinaus über mangelnde Anerkennung im Job. Das erhöht ebenfalls den Stress. Das hat oft auch gesundheitliche Folgen. Die Zahl der durch Stress verursachten Krankentage hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Ausgleich suchen die meisten Deutschen mit Hobbys, Sport, Aktivitäten mit der Familie sowie auch ehrenamtlichen Tätigkeiten. Staatliche Regulierungen für die Betriebe lehnen die Macher der Studie ab. Stattdessen sei eine bessere Unternehmenskultur nötig, heißt es.
Die Regensburger Domspatzen, das war jahrelang eine Art Aushängeschild der katholischen Kirche. Deshalb trafen die Vorwürfe der ehemaligen Schüler auch erst einmal auf Unglauben. Inzwischen ist klar, Hunderte von Schülern wurden Opfer körperlicher und sexueller Gewalt. Seit einigen Monaten wird versucht, diese Taten aufzuarbeiten und den Opfern zu helfen. Heute zog der Bischof von Regensburg eine Zwischenbilanz. Thomas Muggenthaler berichtet.
Der Regensburger Bischof Rudolf Oderholzer bedauerte heute noch einmal ausdrücklich alle Fälle von sexuellem Missbrauch und körperlicher Gewalt bei den Regensburger Domspatzen. Er wiederholte die Worte, mit denen er sich bereits im Regensburger Dom bei den Opfern entschuldigt hatte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den bedrückendsten Erfahrungen meines Bischofsamtes und zu seinen schwersten Lasten gehört die Konfrontation mit den Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester und kirchliche Mitarbeiter und die Fälle von körperlicher Gewalt, vor allem, aber nicht nur, in der sogenannten Vorschule der Regensburger Domspatzen in Ettertshausen und Pielenhofen. Sie haben viele Menschen auch über das Bistum hinaus tief betroffen gemacht und machen immer noch betroffen.
8 Monate lang haben sich 3 Vertreter der Kirche und der Domspatzen mit Sprechern der Opfer in einem sogenannten Aufarbeitungsgremium getroffen. Ein Ergebnis: Opfer können sich jetzt nicht nur an den von der Kirche und den Domspatzen mit der Aufklärung beauftragten Rechtsanwalt Ulrich Weber wenden.
Die erste Säule, die erste Maßnahme, sie entspricht einer dringenden Bitte, einem Anliegen der Betroffenen, das wir auch gerne aufgegriffen haben. Es handelt sich um die zusätzliche Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für alle, die in die vom Bistum angebotenen Anlaufstellen noch kein Vertrauen setzen konnten.
Ein anderes Ergebnis: Die Opfer bekommen je nach Schwere der Fälle zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Zudem sollen gleich 2 Studien die Fälle von Missbrauch und Gewalt aufarbeiten. Das ist zum einen eine sozialwissenschaftliche Studie, die vom Kriminologischen Institut in Wiesbaden erstellt wird. Daneben soll eine historische Studie die Geschichte von Missbrauch und Gewalt dokumentieren. Die Sprecher der Opfer zeigten sich sehr zufrieden mit den beschlossenen Maßnahmen, die sich am sogenannten Ettaler Modell orientieren. Mit dem Aufarbeitungsgremium ist Alexander Probst, der selbst jahrelang um Anerkennung gekämpft hatte.
Was ich ja eigentlich nie erwartet hätte, aber es ist tatsächlich so passiert. Man hat uns Gehör geschenkt. Es waren teilweise sehr kontroverse Punkte da. Niemand hat sich zurückgezogen, auch wirklich nicht in kontroversen Punkten, sondern es ging konstruktiv nach vorn.
Die Opfer bemühen sich auch um ein Gespräch mit Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Der ehemalige Regensburger Bischof wird von Opfern dafür verantwortlich gemacht, dass es so lange gedauert hat, bis der Skandal aufgearbeitet wird.
Mit diesem Bericht aus Regensburg geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.